Jesus, danke, dass du mit uns sprechen willst, unser Herzen erreichen willst, dass du lebendig bist. Wir haben das gesungen, dass du allein genug bist. Ich bitte, dass du uns das ermöglichst, das heute auch zu erleben. So bitte ich, dass du uns dein Wort aufschließt und zu uns sprichst. Dass du das Wunder tust, dass du aus Menschenwort dein Wort machst. Amen. Christa Roos hat es angedeutet, auch ausgeführt, dass heute Ewigkeitssonntag ist oder auch Totensonntag. Und dieser Feiertag geht zurück auf Kaiser Friedrich Wilhelm III. Von Preußen. Der hat 1860 festgelegt, dass auch die evangelischen, seine evangelischen Christen, die gehörten ja ihm, dass sie auch einen Feiertag haben sollten, in dem sie sich an ihre Toten erinnern konnten und sich um die letzten Dinge kümmern sollten, darüber nachdenken sollten, sich daran zu erinnern. Was sind die sogenannten letzten Dinge? Ich schätze, dass es in der frühmittelalterlichen kirchlichen Tradition zu der Lehre von den letzten Dingen kam, zu denen gehörte Tod, Untergang der Welt, Gericht, Hölle. Alles Themen, die im November so richtig gut tun, wenn es draußen grau ist und vielen Menschen eben auch Angst macht. Das hatte Kaiser Friedrich Wilhelm III. So vorgesehen. Ich betone so ein bisschen, dass es so früh mittelalterliche kirchliche Tradition geworden ist, denn im Neuen Testament, finde ich, sind die Akzente etwas anders gesetzt. Das ist so meine Meinung. Jedenfalls lese ich das aus Johannes 5, Vers 24. Da sagt Jesus: Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist hinübergegangen aus dem Tod in das Leben. Für Jesus sind sozusagen die letzten Dinge nicht verschoben so ans Rand unseres zeitlichen Vorstellens, sondern so am Ende von Leben und von irgendwas, sondern bei Jesus ist relativ deutlich, dass die letzten Dinge hier und jetzt beginnen. Er sagt, wer jetzt an mich glaubt, ist nicht im Gericht, hat jetzt das ewige Leben und ist jetzt schon durch den Tod hindurchgegangen ins Leben. Also bei Jesus fängt das jetzt an und beginnt schon jetzt. Das heißt, wir sehen hier eine gewisse, doch eine sehr deutliche Spannung zur frühmittelalterlichen kirchlichen Tradition. Deswegen habe ich heute auch einen Predigttext rausgesucht, der nicht so auf den ersten Blick zu den letzten Dingen passt, aber der doch davon handelt. Und zwar steht dieser Text in Lukas 15. Ich werde auch gleich den Predigttext lesen. Vielleicht noch eine Vorbemerkung. In Lukas 15 erzählt Jesus drei Gleichnisse zu einem Thema. Und immer wenn Jesus etwas so unterstreicht, dann ist es ihm besonders wichtig und liegt ihm am Herzen. Lukas 15 sind die ganzen verlorenen Gleichnisse, so sind die bei uns eingeprägt, das bekannteste, das vom verlorenen Sohn. Aber das Thema dieser Gleichnisse ist eigentlich, ja, es geht etwas verloren, jemand macht sich intensiv auf die Suche und er findet und dann freut er sich und feiert ein Fest. Und Jesus sagt dann immer wieder, und genauso wie derjenige, der sein Schaf findet, der seine Münze findet, ist noch viel mehr Freude im Himmel über einen, der zurückkommt zu Gott, dem Vater, nach Hause. In diesem Zusammenhang erzählt er auch dieses dritte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und das ist besonders, weil es quasi zwei Höhepunkte hat und am Ende auch nicht sozusagen mit einem Fazit endet. Aber das werden wir gleich noch lesen. Das Besondere ist, dass in diesem Gleichnis mehrere Hauptpersonen vorkommen. Die einige Hauptperson, über die Jesus intensiv redet, ist der Vater, der sein Vater ist, der Gott ist. Also wenn man Jesus fragt, sag mal, erzähl, wie ist dein Vater, dann würde er genau immer wieder dieses Gleichnis erzählen, vermute ich. Und jetzt lese ich das mal vor, Lukas 15, ab Vers 11 bis 32. Ein Mann hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater: Vater, gib mir den Anteil des Vermögens, der mir zusteht, mein Erbe. Da teilte der Vater alles, was er hatte, unter ihnen. Wenige Tage danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld, zog in ein fernes Land, dort lebte er in Saus und Braus, steht da wirklich, und verschleuderte sein Vermögen. Als er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine schwere Hungersnot über jenes Land und er geriet in Not. Da ging er und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Felder, die Schweine zu hüten. Und er wäre zufrieden gewesen, sich den Bauch zu füllen mit dem, was die Schweine bekamen, mit den Schoten, doch niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot in Hülle und Fülle, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Stelle mich wieder als einen deiner Tagelöhner ein. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Er war noch weit weg, da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid. Und er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Sagte der Vater zu seinen Knechten: Schnell, bringt das beste Gewand und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße. Holt das Mastkalb, schlachtet es und wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist gefunden worden. Und sie fingen an zu feiern. Normalerweise wäre das Gleichnis jetzt ja zu Ende, aber es geht weiter. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen von den Knechten herbei und erkundigte sich, was denn da los sei. Der sagte zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm zu. Er aber entgegnete seinem Vater: All die Jahre diene ich dir nun und nie habe ich ein Gebot von dir übertreten. Doch du hast mir nie einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Aber nun, da dein Sohn heimgekommen ist, der dein Vermögen mit Huren verprasst hat, hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater aber sagte zu ihm: Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Feiern muss man jetzt und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Mir geht es heute um den zweiten Sohn. Wenn ihr wählen dürftet, also das kann man ja nicht, man kriegt die Kinder ja, danke, ich wollte. So, wenn ihr jetzt aber mal wählen dürftet, sagt, ich nehme den einen Sohn, der quasi mein Vermögen nimmt, es verschleudert mit wem auch immer, und der andere, der arbeitsam ist, der brav ist, der als letzter vom Feld kommt. Warum kommt er als letzter vom Feld? Weil die anderen schon alle nach Hause gegangen sind, aber er räumt noch auf und er macht das Werkzeug sauber, legt alles ordentlich hin, den Mähdrescher putzt noch, damit morgen es wieder an die Arbeit gehen kann, kommt als letzter nach Hause. Pünktlich, folgsam, nie ein Gebot übertreten. Und der andere halt, anders. Wen würdet ihr wählen, Markus? Sei ehrlich. Aber wir haben nicht die Wahl, beziehungsweise, ich meine, du kannst von Glück reden, du hast drei, die gut geraten sind. Von daher ist alles, ne, stimmt doch. Also du auf jeden Fall. Und als der Sohn so seine Qualitäten, also der zweite Sohn, die Qualitäten dem Vater nennt, da widerspricht der Vater auch überhaupt gar nicht. Also das stimmt, was er sagt. Gehorsam, alle Anweisungen ausgefüllt, fleißig, arbeitsam, kein Problem. Nun kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals ein Gebot, eine Anweisung meines Vaters übertreten habe. Und wenn du jetzt lachst, Eckers, ist das unfair. Ich sage ja nur, ich kann mich nicht erinnern. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Unbedingt. Allerdings bin ich froh, dass ich, glaube ich, nicht immer mitbekommen habe, wenn meine Kinder meine Anweisung übertreten haben oder manchmal erst im Nachhinein oder manchmal eben auch gar nicht. Und das ist auch okay. Aber der zweite Sohn hat solche Sachen nie angestellt, die dem Vater irgendwie Probleme gemacht hätten. Aber eins, das hat der zweite Sohn verloren. Das ist ihm abhanden gekommen, über all seinem Eifer. Das ist die Freude. Freude an dem, was er ist und an dem, was er hat. Alles, was mir gehört, gehört dir, sagt der Vater. Gleichnisse wollen ja immer ausgelegt werden und auch immer auf sich selber bezogen zu werden. Und deshalb meine Frage an dich, was fällt dir als erstes ein, wenn du an Gott, den Vater, denkst? Ist es Freude? Freude, sein Kind zu sein. Wenn du an Gott, den Vater, denkst, denkst du an Feiern, an Fröhlichsein, das Leben zu genießen, was er dir geschenkt hat? Oder sind es eher zwei andere Gedanken, die dir da zuerst einfallen? Der erste Gedanke ist, kann man ganz gut merken, du musst. Und der zweite Gedanke ist, du darfst nicht. Du musst und du darfst nicht. Ich glaube, das ist, was Menschen sehr oft mit Gott verbinden. Ich will heute nicht darüber predigen, warum das so ist und wo das herkommt. Das kann man ausführlich machen. Aber jedenfalls, der zweite Sohn denkt so. Er denkt, als Sohn meines Vaters muss ich arbeiten. Vor allen Dingen muss ich als Letzter vom Feld kommen. Darf ich nie fröhlich sein und feiern? Ich bin in den Augen meines Vaters nur dann etwas wert, wenn ich etwas leiste. Wenn ich brav bin, sonst gönnt mir mein Vater nicht mal, wenn er hier sagt Ziegenbock, dann meint er einen stinkenden Ziegenbock. Ich weiß nicht, wer schon mal mit einem Ziegenbock unter einem Dach gelebt hat. Da ist ein Kalb, ein Mastkalb, deutlich angenehmer. Also nie ein Ziegenbock, einen stinkenden Ziegenbock, damit ich mal feiern kann. Wie ist das bei dir in deinem eigenen Leben? Ist es ähnlich? Ist dir diese Gedankenverbindung zwischen Gott und Freude eher fremd? Oder auch abhanden gekommen im Lauf der Zeit? Oder hast du diese Verbindung noch nie gehabt? Gott und Freude, feiern und fröhlich sein mit Gott, dem Vater. Ja, könnte man sagen, das liegt ja nicht an dem Sohn, das liegt ja auch an dem Vater. Wie ist denn die Kommunikation zwischen den beiden gelaufen? Da muss ja was gehörig schiefgelaufen sein. Da hat der Vater dem nie erzählt. Und es ist ja auch eine beliebte Ausrede, die Kinder von klein auf lernen. Die heißt, das habe ich nicht gewusst. Das bleibt bis im Alter, das habe ich nicht gewusst. Der ältere Sohn sagt auch, habe ich eigentlich nicht gewusst. Ja? Nie hast du mir das gegönnt. Ist ja im Prinzip schon die vorlaufende Antwort auf das, was der Vater sagt. Alles gehört dir. Habe ich nicht gewusst, Vater. Tut mir leid. Also, ich bin nicht schuld. Hat er es wirklich nicht gewusst? Er hätte es wissen müssen. Denn ganz am Anfang, Jesus erzählt ja Gleichnisse wirklich genial. Da steht, der jüngere Sohn kommt hin und sagt, ich will mein Erbe haben, zahl aus. Was macht der Vater? Er sagt, er teilte es unter ihnen. Das heißt, unter den beiden Söhnen. Um das mal im Klartext zu sagen, du kriegst 15 Kamele, 20 Weinberge für dich, 300 Fass Öl für dich, 300 Fass Öl für dich. Das heißt, der ältere Sohn hat genau das gleiche bekommen wie der jüngere. Und der ältere Sohn sieht ja auch, wie der Jüngere das alles zu Geld macht, loszieht und der Vater noch nicht mal sagt, sag mal, was fällt dir denn ein? Ich habe dir ja gerade so großzügig gegeben, jetzt haust du ab. Das sieht er ja alles. Der jüngere Sohn sieht, dass der Vater nicht sagt, du musst hier bleiben, sondern er sieht, dass der Vater es lebt, wenn du willst, kannst du gehen. Und wenn du nicht hier bleiben willst, du musst nicht, du musst auch nicht arbeiten, du kannst gehen, wenn du willst. Also dieser Vater respektiert den freien Willen seiner beiden Söhne. Der eine lebt es und der andere verkneift es sich. Das heißt, worüber verliert dieser zweite ältere Sohn seine Freunde? Er verliert die Freude über dem Gottesbild oder dem Vaterbild, das er sich gemacht hat. Er hätte es anders wissen können. Nochmal die Frage an uns. Wie ist dein Gottesbild? Gott und Freude, bringst du das miteinander in Verbindung mit Großzügigkeit, auch mit dieser Freiheit, du darfst, wenn du willst. Und du musst nicht, wenn du nicht willst. Ich selber als Vater kann dieses Bild, was Jesus von seinem Vater zeichnet, nicht aushalten. Markus, nochmal in Solidarität. Also wenn mein Kind, ich sage jetzt mal so allgemein, das gemacht hätte, was der erste Sohn macht, also der jüngere Sohn macht, ich hätte ihn zumindest mit gehörigen Kommentaren versehen, oder? Ja? Also irgendwie eine gewisse Zyne oder irgendwie so, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Ich will jetzt nicht meine Kinder fragen, meine Tochter ist heute hier, deshalb muss ich vorsichtig sein. Und selbst wenn ich mir alle Kommentare verkniffen hätte, hätte es in meinem Herzen anders ausgesehen. Ich bin mir ziemlich sicher. Du musst nicht, wenn du nicht willst. Du darfst, wenn du willst. Und Markus, nochmal. Und wenn jetzt mein Kind reumütig zurückgekehrt wäre, was hätten wir dann gesagt, Markus? Was heißt blöden Spruch? Ein ganz soliden Spruch, der jetzt gesagt hat, habe ich dir doch gesagt. Hättest du mich nur fragen brauchen, ja? Das konnte doch gar nicht klappen, denn dein Businessplan war Mist. Nur auf mich gehört. Ach, Markus, nochmal in Solidarität. Wir beide sind erheblich kleinkarierter als Gott der Vater, den Jesus hier wirklich skizziert, den er aufzeichnet. Aber das ist genau das, was, wo er auch Väter mit rausfedert. Und ich sage jetzt auch mal die Mütter, die haben wir jetzt ja alle geschont. Dass er zeigen will, so ist mein Vater. Du darfst, wenn du willst, und du musst nicht, wenn du nicht willst. Jesus will ja seinen Vater vorstellen und will, dass wir ihn mit in Verbindung mit Freude bringen, mit Feiern. Jesus möchte, dass wir den Reichtum, den uns der Vater schenkt, bei ihm zu sein, den wir durch ihn haben, genießen. So, jetzt fragt natürlich vielleicht der eine oder andere aufmerksame Zuhörer, was hat das Ganze mit Ewigkeitssonntag zu tun? Mit den letzten Dingen. Es gibt einen Satz bei dem Vater, der mich wirklich, ja, wenn man sagt, er hat mich betroffen gemacht, das klingt immer so wehmütig, er hat mich fasziniert und auch begeistert. Er sagt zu diesem enttäuschten, freudlosen Sohn mit so einer Mischung aus Ratlosigkeit und Entsetzen, Kind, du bist alle Zeit bei mir. Noch vor dem, dass dir auch alles gehört. Sag mal, du bist alle Zeit bei mir. Und damit meint er doch, es kann dir nichts Besseres passieren, für Zeit und für Ewigkeit bei mir in Beziehung zu sein. Du bist nicht weg gewesen. Du warst nicht bei den Schweinen, nichts. Du bist alle Zeit bei mir. Das ist das Höchste und das Beste, was dir jetzt passieren kann. Nicht weg gewesen zu sein vom Vater. Alle Zeit zu Hause. Und damit, dass so verstehe ich das, meint Jesus eben auch die Ewigkeit, die ja nach seiner Auffassung schon jetzt beginnt. Hier beginnt. Ich glaube, dass Gott uns so geschaffen hat, steht auch in der Bibel, dass er in uns eine Sehnsucht hineingeschaffen hat, die uns immer daran erinnert, dass wir einen Schöpfer haben. In Sprüchen steht, Ewigkeit hat er in unser Herzen hineingelegt. Das heißt, in uns quasi wesensmäßig ist etwas drin, was eine Sehnsucht ist. Und der Sohn, der Erste, lebt das aus. Er sagt, die Sehnsucht ist, ich will das Leben genießen und das heißt für mich weg vom Vater. Werden wir nächsten Sonntag was zu machen. Aber diese Sehnsucht wird unterschiedlich wahrgenommen. Manchmal höre ich das, dass ja Menschen sagten, dass irgendwann fing bei ihnen an, sie haben eine Sehnsucht verspürt nach etwas und haben sich auf die Suche gemacht. Heute suchen die Menschen im Internet und finden dann Gott. Es gibt viele andere Versuche, diese Sehnsucht zu stillen. Eben mit zeitlichen Dingen, aber eben nicht mit den letzten, mit den unendlichen Dingen. Und es wird nicht gelingen, mit zeitlichen Dingen diese Sehnsucht zu stillen. Weder mit einem erfolgreichen Beruf, das wunderbar ist, mit Arbeit, auch nicht mit einer Beziehung, auch nicht in einer Ehe, nicht mit Kindern, nicht mit Hab und Gut. Das alles sind gute Gaben, wenn wir sie bekommen, die wir genießen dürfen, die wir feiern dürfen, die mit großer Dankbarkeit aus Gottes Hand nehmen dürfen. Aber wir dürfen nicht die Gaben mit dem Geber verwechseln. Das passiert leicht. Sie reichen nicht aus, diese Sehnsucht zu stillen. Das geschieht nur, wenn wir zu Hause bei Gott, dem Vater, in aller Ewigkeit ankommen, durch Jesus Christus, der diesen Weg aufgezeigt hat, den er selber ist und den er uns anbietet. Wenn du nun schon lange Christ bist, 5 Jahre, 10 Jahre, 20, 30, 40, 60, aber keine Freude mehr daran hast, das zu sein, alle Zeit schon für 60, 70 Jahre beim Vater gewesen zu sein, dann ist es heute Zeit, daran etwas zu ändern. Es ist Zeit, umzukehren zu dem Vater und ihn neu in den Blick zu bekommen und das wieder neu wertzuschätzen, dass er dir das geschenkt hat, schon in ganz früher Jugend. Und ihm zu sagen, Vater, ich habe es vergessen, dass ich dein Kind bin und dass es der größte Grund zur Freude ist, dass ich etwas gefunden habe, was viele, viele Menschen noch suchen. Ich habe es vielleicht vergessen, es ist verschüttet geworden, weil viele Enttäuschungen, die ich erlebt habe. Ich bin bitter darüber vielleicht geworden, aber ich will heute zurückkommen. Ich will dieses eigene Bild, was ich mir von dir gemacht habe, als den, der mir nichts gönnt, den ich nicht mit Freude in Verbindung, das will ich, dass du das zerbrichst und wieder neu Freude schenkst über dich, dass ich alle Zeit von jetzt bis in Ewigkeit bei dir sein darf, dass ich eben nicht mehr auf der Suche bin, sondern angekommen bin. Ich habe schon gedacht, das kann man vielleicht, wenn einem das wieder bewusst wird und man wieder diese Freude gewinnt, auch mal feiern. Wie ein Geburtstag. Wenn es einem an Anlässen mangelt, mal wieder sich über das eigene Leben, das Gott einem geschenkt hat, zu freuen. Und nochmal zurück zum Gleichnis. Ich formuliere das mal als Frage. Kann es sein, dass jemand, der quasi auf dem Wege mit Gott, dem Vater, die Freude verloren hat, dass es ein härterer Brocken ist, als der jüngere Sohn, der bei den Schweinen war? Ich glaube, es gibt kein anderes Gleichnis, das ein Open End hat. Wir waren am Freitag in der Oper, da waren am Ende alle tot. Es war schrecklich. Also die Musik war toll, aber da war kein Happy End. Zum Glück hat dann die beiden Hauptdarsteller sich am Ende noch umarmt. Da haben wir alle, endlich. Aber die waren alle so. Und so ein bisschen, dieses Gleichnis ist offen. Der Vater sagt, komm rein, lass uns feiern. Und Jesus erzählt nicht mehr weiter, wie es ausgeht. Ja, ich habe es immer gerne, ich gucke mir keine Filme mehr an, wo kein Happy End ist. Ich mag das nicht. Aber hier bleibt es offen. Und auch da ist es genial, dass Jesus erzählt die Dinger eben nicht einfach so ex aeternus, sondern aus Grund. Vielleicht sind die schon lange dabei sind und die Freude abhandengekommen ist, die härtesten Brocken. Warum auch immer, Jesus erklärt uns das hier nicht, aber heute wollte ich euch zumindest gesagt haben, es gibt eine Möglichkeit, wieder in die Freude zurückzukommen und das wieder in den Fokus des eigenen Lebens zu bringen. Kind, du bist alle Zeit bei mir. Komm rein und lass uns feiern und freuen. Auch über die anderen. Ne? Also der Sohn muss ja auch wieder die anderen in den Blick bekommen. Der sieht ja nur sich. Gut. Amen. Soweit für heute erstmal. Wir haben jetzt ein bisschen Stille mal.